herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Parade FM im Fokus. In dieser Folge zum Thema
Überwachung.
Herzlich willkommen miteinander. Mein Name ist Marc Weckerlin, ich bin Gemeinderat von der Piratenpartei in Winterthur. Und wir haben in diesem Jahr eine erste Initiative gemacht. Erste Initiative der Piraten überhaupt in der Schweiz. Das war in der Gemeinde Winterthur. Und wir haben gefordert, dass öffentliche Videoüberwachung vom Gemeinderat bewilligt werden muss. Jetzt im Moment ist es eigentlich gar nicht geregelt. Da fehlt die gesetzliche Grundlage. Vorgesehen ist ein neuer Paragraph 32 im Polizeigesetz. Und dort ist vorgesehen, im kantonalen Polizeigesetz, und dort ist vorgesehen, dass ein Polizeioffizier das kann anordnen kann. Und wir sind der Meinung, dass das eigentlich ein politischer Entscheid sein muss, weil Überwachung doch ein relativ heikles Thema ist. Und dann haben wir jetzt einmal in einem quasi ersten Versuch eine Initiative gemacht, wo wir wollen, dass das durch den Gemeinderat gefiltert wird. Weil wir der Meinung sind, da gibt es eine breitere Diskussion. Unser Ziel ist es sowieso, eine Diskussion anzuregen über das Problem Überwachung. Und das ist auch der Grund, warum das jetzt alle da sind. Das heisst, wir kommen nach dem hochinteressanten und spannenden Film, den wir vorhin gesehen haben, kommen wir jetzt zum eigentlichen Höhepunkt vom heutigen Abend. Und das ist unsere Podiumsdiskussion. Ich darf da recht herzlich begrüßen. Ich fange hinten an und ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Ich habe die meisten Leute erst vor 15 Minuten kennengelernt. Daniel Hitzig vom Schweizer Fernsehen, wo wird SRF, ja, jetzt haben sie halt das R noch reingefügt, wo wird Diskussionsleitung übernehmen. Dann haben wir als zweites den Nino Leitner, der den Film gemacht hat. Der Regisseur ist von dem Film, den wir vorne gesehen haben. Dann kommen zwei Vertreter von der Winterthurer Stadtpolizei, die netterweise sich bereit erklärt haben, da quasi die Gegenposition auf dem Podium zu vertreten. Ich hoffe, es fällt Ihnen nicht so schwer, aber wir haben eigentlich gesehen, ich bin jetzt über ein Jahr zu Winterthur in der Politik, dass die Diskussionskultur zu Winterthur recht offen ist und recht gut ist und dass man sehr gut miteinander reden kann. Es sind das zuerst Sven Zimmerlin und neben ihm Daniel Beckmann. Dann folgt Michael Greger. Er ist unser Präsident der Piratenpartei Zürich. Er wird die Piraten da vertreten. Und aus den anderen Parteien haben wir als nächstes Mauro Tuena, Gemeinderat von Zürich, von der SVP. Und Daniel Wieser, Nationalrat von den Grünen von Zürich. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen vielmals danken, dass Sie bereit waren, da bei uns zu reden. Wir werden jetzt den Dialog, den wir zu Winterthur gestartet haben, da gerne weiterführen. Dann gebe ich das Wort jetzt an Herrn Hitzig. Merci vielmals.
Ja, also ich schlage vor, wir führen die Diskussion auf Hochdeutsch, mindestens solange es unseren Gast aus Wien interessiert. Er ist Tiroler, ursprünglich aus Innsbruck, und versteht es dann vielleicht auch, wenn die Emotionen hochgehen und Dialekt gesprochen wird. Aber mindestens mal zu Beginn. Habt ihr den Film alle gesehen, jetzt die hier sind? Daniel? Ja. Nein, weil ich,
nicht ganz, aber
ja, ich möchte einfach, ich möchte gerne einen Moment noch beim Film bleiben und das Wort gleich an Nino Leitner richten. Was war Ihre Motivation, diesen Film zu machen?
Ja, das war ja mein Diplomfilm, wo ich in England studiert habe, mein Auslandssemester eigentlich, und habe es dann, wo ich zurückgekommen bin nach Österreich, ein Jahr später wieder aufgegriffen. Und quasi, weil mich das Thema nicht losgelassen hat, dann wieder aufgegriffen. Die ursprüngliche Motivation war einfach, wo ich nach England gezogen bin, diese umfassende Überwachung, die sticht einem als Ausländer sofort ins Auge, und uns war das irgendwie total suspekt, dass die Engländer selber das überhaupt nicht wahrnehmen, also gar nicht. Das ist so, als ob es nicht vorhanden ist, ist überhaupt kein Thema.
Und in welchem Fach war denn das Studium?
Film. Also okay. Das war ein Dokumentarfilmfach.
Ja. Dann, ja. Mhm.
Und aber ich bin auch journalistisch eben interessiert und habe da immer schon viel gemacht, und deshalb haben wir dann beschlossen, dem auf den Grund zu gehen. Auch deshalb, weil es zu dem Thema keinen anderen kritischen Dokumentarfilm gibt, immer noch nicht. Ja. Also es gibt ein paar so Propagandafilmchen, die da irgendwie verteilt werden und dann teilweise auch von der BBC gemacht wurden, die aber sehr, sehr, sehr in Richtung Law and Order gehen. Ja. Also selbst für die normalerweise sehr ausgewogene BBC sehr in die eine Richtung gehen. Ja. Und da haben wir dann beschlossen, das zu machen.
Sie haben ja vor der Veranstaltung gesagt, dass der Film mittlerweile fast ein Standardwerk ist, weil es eben wenig gibt. Ja. Und namentlich in England hat ihn also quasi jede Universität hat ihn angefordert und in der
Bibliothek. Ja, es ist natürlich kein Kassenschlag, im Gegenteil. Es war ist ein No-Budget-Projekt. Deshalb wird auch immer noch die DVD verkauft, weil ich versuche, irgendwann mal wieder das Geld reinzukriegen. Aber es wird hauptsächlich bestellt von Universitäten und Professoren und Leuten, die darüber wissenschaftlich schreiben. Also.
Sie haben das jetzt gesagt und es kommt auch im Film vor. Großbritannien ist Spitzenreiter in Sachen CCTV oder wie wir hier sagen, Überwachungskameras. Das ist insofern auch interessant, als es in England, Großbritannien, eine große Tradition gibt. Es gibt keine Meldepflicht in Großbritannien oder hat zumindest sehr lange keine gegeben. An sich gibt es diese angelsächsische Tradition, dass der Staat sich eigentlich nicht in die Privatsphäre einmischt und das ja eigentlich hier gerade das Gegenteil. Ich möchte ganz gerne jetzt von den 5 Diskussionsteilnehmern kurz Ihren Eindruck. Was hat Sie speziell beeindruckt oder beschäftigt oder ist Ihnen aufgefallen in diesem Film? Ein paar Worte. War Ihnen das alles bekannt in dieser Form? Zum Beispiel, Herr Zimmerli, wussten Sie um diese Zahl 4,7 Millionen Kameras, also auf 14 Personen eine Kamera? Wussten Sie das?
Nein, das hat mich auch sehr erstaunt. Man muss aber auch sehen, dass das gewachsen ist. Also Ende 80er Jahre hat das angefangen. Und was mich besonders beeindruckt hat am Film, ist, dass eigentlich durch ein Kapitalverbrechen diese große Welle ausgelöst wurde, dass der Bub ermordet wurde. Und dann hat man wie über das Ziel hinausgeschossen, finde ich. Aber die Zahl hat mich also sehr erstaunt, ja. Ich glaube, nach englischem Verständnis hört die Privatsphäre des Bürgers unmittelbar vor seinem Haus auf. My home is my castle. Und dort bin ich für mich alleine und die Regierung hat dort nichts zu suchen. Und sobald ich nicht mehr im Haus bin, dann ist es vorbei. Aber es hat mich also auch erstaunt.
Sie sind bei der Stadtpolizei Winterthur Hauptabteilungsleiter Ermittlungen. Sie sind also zuständig für die Aufklärung von Straftaten, sofern es nicht die Kantonspolizei ist oder allenfalls sogar die Bundesanwaltschaft, wenn es irgendwie um größere Geschichten geht. Träumen Sie von solchen Möglichkeiten in Winterthur als Ermittler? Weil der Polizist war ja eigentlich doch sehr zuversichtlich in Bezug auf die Möglichkeiten der Strafverfolgung.
Nein, mir graut vor solchen Verhältnissen. Also, erstens haben wir das Geld schlicht und einfach nicht.
Das lasse ich nicht gelten. Ja, mal vorausgesetzt, Sie hätten das Budget.
Nein, auch dann nicht. Also das führt zu einem totalen Überwachungsstaat. Das will niemand in Winterthur, kein Politiker, weder Stadt noch Gemeinderäte. Und man kann es auch nicht auswerten. Also man muss realistisch sein. Wer soll diese Bilder anschauen? Was soll man damit anfangen? Als Kriminalpolizeier bin ich froh, dass wenn ein schweres Verbrechen passiert, wenn ich Bilder habe. Das ist schön, wenn ich das habe, aber ich kann deswegen nicht die ganze Stadt zupflastern. Das ist gar nicht. Ich bin froh, haben wir das nicht.
Daniel Beckmann, ebenfalls Stadtpolizei Winterthur, Hauptabteilungsleiter der Verwaltungspolizei und damit auch des Rechtsdienst der Stadtpolizei Winterthur. Sie sind eher quasi für Fragen der Prävention von Straftaten zuständig und das Thema wird uns nachher natürlich dann relativ zentral beschäftigen. Es geht ja eigentlich um diese beiden Pole. Was ist präventive Wirkung? Inwiefern sind Überwachungskameras bei der Verfolgung von Straftaten, also bei der Repression, hilfreich. Wie ist es Ihnen ergangen mit dem Film?
Ja, also ich muss sagen, mich hat der Film auch insofern bewegt, als für mich als Jurist, muss ich natürlich sagen, England hat für mich schon auch das Bild eines freiheitlichen, demokratischen Staates. Ich mag mich erinnern an meine Geschichtslektüre, da Habeas Corpus, also die ganz grundsätzlichen Freiheitsrechte kenne ich eigentlich aus dem englischen Staat her. Und nun festzustellen, dass sich da etwas entwickelt hat, das eigentlich gar nicht mehr in dieser Tradition ist, das hat mich insofern schon auch erschüttert, muss ich sagen. Ja.
Und ich nehme an, dieselbe Antwort wie Ihr Kollege, solche Zustände wünschen Sie sich nicht?
Ja, also ganz klar, das kann nicht das Ziel sein. Ich denke, es ist auch hier die Frage der Dosis der Medizin. Also man soll nicht in das eine Extrem verfallen, dass man, wie es vorher gesagt wurde, den öffentlichen Raum insbesondere mit Überwachungskameras vollpflastert und dann möglicherweise noch die Erwartung schürt, jetzt wird alles besser. Jetzt ist auch unter dem Gesichtspunkt der Prävention ist das Bestmögliche erreicht. Das ist es aus meiner Sicht daneben, muss ich sagen. Aber es gibt natürlich auch Punkte, wo eine gezielt eingesetzte Videoüberwachung, die insbesondere auch den notwendigen rechtlichen Grundlagen entspricht, wo die durchaus sinnvoll sein kann.
Da sind wir froh um diese Antwort, weil sonst hätten wir ja gar nichts zu diskutieren heute Abend und wären uns schon einig, bevor das Gespräch wirklich losgegangen ist. Michael Greger, Präsident der Piratenpartei des Kantons Zürich, Spitzenkandidat der Piratenpartei, seit Sonntag dem Wahlerfolg in Berlin, vielleicht mit dem Hauch einer Chance mehr ausgestattet, dass es reicht. Sie haben den Film gekannt?
Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen.
Gibt es noch etwas zu ergänzen? Sonst hätte ich eine andere Frage für Sie.
Etwas würde ich gerne ergänzen. Was mich stark beeindruckt hat, war die gegensätzliche Wahrnehmung. Also es gab eben den Verantwortlichen der Polizei, der ein völlig anderes Bild von Überwachung gezeichnet hat, als eben die kritischen Stimmen. Das ist etwas, was mir zu denken gibt, wenn man eben das Thema Sicherheit aus so einerseits subjektiver und andererseits objektiver Wahrnehmung thematisieren kann. Und dass man sich da eben bei der Diskussion nicht trifft.
Das ist quasi diese Güterabwägung, um die es letzten Endes geht bei diesem Thema. Also einerseits das Bedürfnis nach Sicherheit, das ausgeprägt ist, und dann eben auch das Bedürfnis nach Freiheit, nach Grundrechten. Und da gibt es auch völlig verschiedene Wahrnehmungen und da wird sicher darüber zu reden sein heute Abend. Dann Mauro Tuena, Gemeinderat der Stadt Zürich, ebenfalls Nationalratskandidat für die SVP. Listenplatz 18 von 34 zu vergebenen Sitzen. Mit wie vielen Chancen rechnest du?
Oh, man muss natürlich sehen, dass die SVP jetzt 12 Sitze hat und wenn ich das da mal so in den Raum werfen darf, sind da viele darunter, also etwa die Hälfte, die entweder während der Legislatur zurücktreten oder sicher in 4 Jahren nicht mehr antreten infolge des Alters. Also von dem her, ohne dich jetzt zu kränken.
Kandidaten.
Hat noch ältere Kandidaten, ja, da Niklaus Scherder. Aber schön,
gut, also
schön wäre es natürlich ein, zwei Plätze nach vorne.
Gut, rücken. Also ich wollte eigentlich nur eine ganz kurze Antwort. Die Hoffnung stirbt zuletzt, können wir vielleicht so kann zusammenfassen. Ich denke, Sie sind nicht beleidigt, wenn ich sage, Sie sind ein Vertreter jener Partei, die mit dem Stichwort Law and Order versucht, Stimmen zu machen, neben der ganzen Ausländer- und Migrationsfrage. Vor diesem Hintergrund, wie haben Sie diesen Film gesehen?
Nun, der Film hat mich natürlich dahingehend zusätzlich beeindruckt, als dass ich vor ein paar Wochen aus beruflichen Gründen in London war. Und ich muss sagen, wenn man dann etwas nach oben schaut und an jedem Ecken eine Kamera sieht und sich dann, oder mir erging es so, total beobachtet fühlte und weiß, da sitzt vielleicht, nehmen Sie mir nicht übel, ein Beamter am Joystick und verfolgt mich, muss ich das sagen, ist unheimlich. Und diese Orwellsche Zustände, die will die SVP ganz sicher nicht. Das haben wir jetzt, was die Stadt Zürich anbelangt, im Rahmen der Überarbeitung der allgemeinen Polizeiverordnung sehr deutlich gemacht. Es gibt, aber wir werden da später darauf zurückkommen, ganz, ganz spezielle Fälle. Ich kenne jetzt in der Stadt Zürich 2, wo ich mit Knurren und ungutem Gefühl Hand geboten habe. Es ist die Langstraßenunterführung für eine Videoüberwachung, aber da müssen sehr enge Grenzen gesetzt werden. Solche Zustände wie in London, nein, ginge gar nicht für mich.
Daniel Fischer, aktiver Nationalrat, bis jetzt der Einzige hier oben, kandidiert wieder. Grüne Partei, Listenplatz 2 von 34 zu vergebenen Sitzen. Ich nehme an, Sie werden wiedergewählt. Man kennt Sie aus der Politik. Eines Ihrer Spezialgebiete sind die Grundrechte. Sie sind selbst Jurist und zu den Grundrechten gehört selbstverständlich auch Datenschutz, Überwachungsstaat, wie es im Titel heißt. Wie haben Sie den Film gesehen?
Ja,
Also ich habe ihn sehr gut gefunden. Man wusste natürlich, was abgeht in London, aber es war eindrücklich, auf so geballtem Raum das zu sehen. Mir ist übrigens etwas Interessantes aufgefallen, dass eigentlich der österreichische Teilnehmer, ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
Der Musiker.
Ja, einen viel lockeren Diskurs führt als die übrigen Teilnehmer, ob jetzt Polizei oder Kritiker. Irgendwie waren alle gefangen, eigentlich im gleichen Schema des Diskurses, Polizei und Gegner. Und irgendwie hat sich da etwas verfestigt. Für mich ist eben die Quintessenz des Filmes die, jemand hat gesagt, ich glaube, Sie waren das, Sie seien überrascht, dass ausgerechnet in England das passiert. Ich bin eben längst nicht mehr überrascht, weil in einem gewissen Sinne hängen eben Neoliberalismus, forcierter Neoliberalismus und Überwachungs- und Polizeistaat sehr wohl zusammen. Und mit dem Thatcherismus begann eben diese Entwicklung. Man ist eben liberal mit Bezug auf die Wirtschaft. Man ist es auch in einer gewissen gesellschaftlichen Sphäre, aber man macht Vorkehrungen, die viel weiter gehen als in Kontinentaleuropa, was die Überwachung angeht. Und ich glaube auch, dass die Verteidigerrechte abgebaut worden sind. Sie müssen diesen Film übrigens auch im Zusammenhang mit dem Murdoch-Skandal sehen. Der hängt ja zusammen. Und dass ein Murdoch überhaupt möglich wurde, hat eben mit diesem Grundklima zu tun, das in England ist. Jetzt muss ich aber gleich noch etwas zu Herrn Duena sagen. Es mag sein, dass er, weil er ja in der Stadt Zürich ist, ein Oppositioneller. Und die Stadträte aller Couleur neigen dazu, sehr staatsgläubig zu werden. Vor allem mit dem Alter, mit dem Dienstalter. Im Bund jedenfalls, lieber Herr Duena, ist es nicht meine Beobachtung, dass die SVP jetzt die Spezialpartei ist, die gegen Überwachung und für mehr Datenschutz eintritt, auch jüngst beim Bevis. Gut. Also Bundesgesetz war das nicht der Fall.
Gut, also wir versuchen jetzt hier den Wahlkampf auf ein Minimum zu beschränken, aber Sie haben mir ein interessantes Stichwort gegeben, Bevis, ich weiß nicht, ob alle das kennen. Ich möchte zum Einstieg ganz kurz über die rechtliche Situation in der Schweiz reden. Das ist zwar sehr komplex, sehr trocken und ich habe wirklich nicht die Zeit gehabt, mich im Detail einzuarbeiten, aber vielleicht einfach ein paar Eckpfeiler dazu, wie diese ganze Videoüberwachungskamera-Geschichte geregelt ist bei uns. Und ich berufe mich dabei auf das Papier der Piratenpartei. Ich bitte, dass mich die anderen korrigieren, der Jurist von den Grünen und allenfalls auch Herr Duena, wenn ich da falsch liege. Absatz 2, Artikel 13 Bundesverfassung. Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Und dann im Prinzip einfach etwas, was für die gesamte Bundesverfassung gilt. Also auch, wie persönliche Daten erhoben werden und verarbeitet werden dürfen. Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit und Zweckbindung. Das ist mal quasi, was in der obersten Gesetzesebene in der Verfassung steht. Dann gibt es relevante Bundesgesetze, das angesprochene BEVIS, das Bundesgesetz über Maßnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit. Darunter fällt Terrorismus, gewalttätiger Extremismus, aber auch immer wieder aktuell Gewalt anlässlich von Sportanlässen. Und im Entwurf im Moment ist das BEVIS 2, das dem Nachrichtendienst mehr Möglichkeiten geben soll zur verdachtsunabhängigen Überwachung. Außerdem gibt es ein Bundesgesetz über den Datenschutz. Dort wird einiges stehen. Da können uns dann vielleicht die beiden Beamten das eine oder andere dazu sagen. Es gibt das kantonale, das IDG, das Informations- und Datenschutzgesetz. Und dann gelten je nach Fall die Bestimmungen des Schweizer Strafgesetzbuchs zum Geheim- und Privatbereich. Es gelten die Vorschriften der Strafprozessordnung, frisch revidiert per 1. Januar 11. Dort drin steht zum Beispiel, welches die Voraussetzungen zur Überwachung einer Person mit technischen Mitteln sind. Und wie angesprochen von Herrn Duena, das kantonale Polizeigesetz im Kanton Zürich, das in Überarbeitung ist. Der langen Rede kurzer Sinn, eine unglaublich komplexe und für Nicht-Juristen schon mal sehr verwirrliche Situation, verwirrlich vielleicht ist das das falsche Wort, komplex jedenfalls, die Materie ist auch komplex und unsere Gesellschaft zu organisieren ist auch nicht ganz einfach. Ich glaube, wir lassen das einfach mal so zur Information stehen und kommen dann allenfalls bei Gelegenheit darauf zurück, falls nicht jemand jetzt gerade etwas dazu sagen möchte.
Ich glaube, etwas ist wichtig schon bei der Verfassung. Wir haben eigentlich, wie übrigens in vielen anderen Bereichen, nur eine Missbrauchsbekämpfung. Wir haben nicht einen integralen Datenschutz, sondern der Datenschutz geht eigentlich erst dann, kommt er zum Greifen, wenn Missbräuche da sind. Und das ist eigentlich, der Ausfluss davon ist eben, dass wir in der Schweiz eine relativ schwache Datenschutzgesetzgebung haben.
Ich möchte jetzt gerne eigentlich gleich zu Beginn auf diese beiden Pole Repression oder beziehungsweise und Prävention kommen. Vielleicht einführend Repression, versteht man Folgendes darunter, die setzt nach dem Ereignis ein, also um direkte oder indirekte Folgeereignisse zu verhindern. Und dazu gehört natürlich dann eben auch die Ermittlung, wie das Herr Zimmerli, der Kriminaler, angesprochen hat. Das ist bei uns in der Strafprozessordnung geregelt. Die Prävention hingegen setzt vor dem Ereignis ein, dient der berühmten, wir haben es verschiedentlich auch gehört, der Abschreckung von Straftaten, der Verhinderung von Verbrechen, und das wiederum ist im Polizeigesetz geregelt. Ich möchte eigentlich jetzt zum Einstieg, stimmt so nicht? Aber nicht zu viele juristische Details.
Nein, also nein, es ist kein Detail.
Lass mich gerne korrigieren, nein,
es,
ist schon gut.
Sorry, es ist kein Detail, aber es ist die Schwierigkeit der Unterscheidung. Ich habe ja das auch gelesen, als ich auf die Veranstaltung kam, dass es unter dieser Unterscheidung basiert. Für mich ist die Unterscheidung zwischen Polizeigesetz und Strafprozessordnung nicht die primär repressiv und präventiv, sondern die Unterscheidung ist die, dass die Strafprozessordnung nur Überwachung und polizeilichen Zugriff regelt, wenn ein individuell konkreter Tatverdacht auf eine Straftat vorliegt, während das Polizeigesetz weitergehende Befugnisse hat, auch wenn ein solcher individuell konkreter Verdacht nicht vorliegt. Und das scheint mir nicht ganz unwichtig, weil die ganze Diskussion über Zulässigkeit von sogenannten Vorfeldermittlungen geht eigentlich um die Frage, inwieweit darf eine Überwachungskamera einfach Leute erfassen, obwohl überhaupt gar kein Anhaltspunkt da ist, dass jemand verdächtig ist, eine Straftat zu begehen oder sie zu versuchen.
Danke. Das Stichwort ist gegeben und jetzt möchte ich eigentlich gerne auf die Situation Winterthur kommen. Wie viele Überwachungskameras gibt es in Winterthur? Wissen Sie das überhaupt?
Nur um es vorwegzunehmen, also wir haben ja verschiedene Departemente in der Stadt Winterthur und es ist erstaunlicherweise das Departement des Stadtpräsidenten und Kulturelles und Dienste, das die meisten Kameras betreibt, nämlich wegen der Museen mit den wertvollen Gütern, einfach das am Anfang.
Ja. Ja, also genau, es ist schon gesagt, wir haben zumindest was Videoüberwachung aus, sage ich mal, rein polizeilichen Motiven, sei es das kriminalpolizeiliche oder sicherheitspolizeiliche Motive zur Gefahrenabwehr. Wir haben eine Handvoll Kameras, würde ich mal sagen, die konkret unsere Infrastrukturen, unser Polizeigebäude schützen vor Sachbeschädigungen, vor allem die begangen werden.
Und die für die weltberühmten Winterthur Kunstsammlungen, die haben klar präventiven Charakter.
Ja, natürlich. Also dort geht es um den Schutz der Kulturgüter, dass man einerseits mit einer Echtzeitüberwachung aus einer Kanzel sieht, wenn sich da jemand an Bildern zu schaffen macht. Oder natürlich dann, wenn es zu einem Diebstahl kommen sollte, kann man diese Bilder dann auch nachträglich zur Aufklärung eines solchen Diebstahls oder Raubs verwenden.
Wobei in der Regel ja jemand, der sich an diesen Bildern zu schaffen macht, eine Kapuze anziehen würde oder einen Strumpf über den Kopf und dann wäre der Herr Zimmerli bereits wieder relativ eingeschränkt in seinen...
Ja, da bei diesen Art von Delikten stimmt das natürlich, aber ich verweise zum Beispiel auf die Erfahrung in der Stadt St. Gallen, wo man bei Fußballspielen eine verstärkte Überwachung hat Und Hooligans neigen dazu, eben sich nicht zu vermummen oder bei der Warnung durch die Polizei ihre Vermummung abzulegen. Man hat gute Erfolge erzielt, indem man eben im Nachhinein, wenn es zu Ausschreitungen gekommen ist, Bilder gehabt hat und dann wegen Landfriedensbruch oder was auch immer eine Anzeige machen konnte gegen diese Leute. Spielt dann wieder die ganze Diskussion hinein, die auch die Stadt Zürich bewegt, mit dem, dass man die Bilder dann ins Netz stellt und die Öffentlichkeit zur Fahndung mitbittet. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber man muss schon unterscheiden, verschiedene Delikte. Also ich bin mit Ihnen einig, jemand, der Kunst stiehlt, wird ein bisschen raffinierter vorgehen.
Also die Statistiken, die ich habe ja einen zusätzlichen Film auch eine 200-seitige Arbeit dazu geschrieben zu dem Thema. Also ich kenne mich wahrscheinlich in England besser aus als in Österreich. Aber es ist generell so, die Statistik sagt ja, dass wenn ein Zweck gezielt ist, also eben zum Beispiel die Überwachung von einem bestimmten Kunstwerk, dann ist das auch zielführend mit Überwachungskameras oder Ladendiebstahl, wird eindeutig weniger mit Überwachungskameras. Deshalb hängen auch in vielen Märkten gefakte Kameras, die nur blinken und möglichst auffällig sind, damit die Leute denken, sie werden gefilmt. Also ich kenne in Österreich einige Baumärkte, die offensichtlich keine echten Kameras drin haben, weil sich das...
Weil sie sehen das denen natürlich an.
Genau, das blinkt und tut alles, damit die Leute hinschauen, oh, da ist eine Überwachungskamera. Aber das hilft, ja. Das Problem ist nur auf öffentlichen Plätzen, wo es keinen eindeutigen Zweck gibt, eben dieser Generalverdacht, wo einfach gefilmt wird als Ersatzlösung für das nicht vorhandene Geld an Polizisten hinzustellen, das ist nicht zielführend. Im Gegenteil ist es sogar so, dass das Verbrechen nicht einmal verdrängt wird. Und wenn es verdrängt wird, einfach ein Taschendieb wird kein besserer Mensch, weil da eine Kamera hängt. Der geht ums Eck, allerhöchstens geht er ums Heck, wenn er sich nicht eine Kapuze überzieht und stiehlt das woanders, wo keine Kamera ist. Ja.
Einen ganz wichtigen Punkt möchte ich noch ansprechen. Kameras, das Polizeigebäude wird überwacht. Dann haben wir die Institutionen, die Kunstinstitutionen, die zumindest auch öffentliche Gelder haben, sind zum Teil privat. Aber Unterscheidung öffentlich und privat. Also ich meine, wie wird das geregelt? Kann jeder auf seinem Grundstück, ich nehme an, jeder kann auf seinem Grundstück eine Kamera montieren. Darf er dann aber auch nur den eigenen Garten- und Garagenvorplatz filmen oder darf er auch die Quartierstraße noch abdecken? Da, zu dieser Unterscheidung möchte ich gerne noch etwas hören von den Juristen.
Ja, das ist eine gute und berechtigte Frage. Das trifft jetzt genau die juristische Unterscheidung. Für den rein privaten Bereich ist das Bundesgesetz über den Datenschutz, das DSG, anwendbar. Also da wird geregelt, was ein Privater darf, was er auch darf auf seinen eigenen vier Wänden, in seinem eigenen Garten. Und sobald es dann ein öffentliches Organ betrifft, dann greift das kantonale Recht, das IDG, so wie Sie es vorher erwähnt haben. Konkret zu Ihrer Frage, die Antwort ist relativ einfach. Also in den eigenen vier Wänden, Freiheit, darf man das machen. Also ich darf mich selber kontrollieren, ob ich am Morgen die Zähne geputzt habe mit einer Überwachungskamera. Ich darf bis zu einem gewissen Punkt auch meine Tochter überwachen, ob sie sich die Zähne geputzt hat oder ob sie den Kaugummi wirklich im Garten nicht einfach reinschmeißt. Heikel wird es dann dort, wo es eben eine gewisse Öffentlichkeit betrifft. Und da ist eben das Schwierige, dass das nicht nur einfach an der Grundstücksgrenze endet, sondern letztlich kann man auch einen privaten Vorplatz haben, sage ich mal, das Privateigentum, aber er ist öffentlich zugänglich, also wo man sich männlich bewegen kann. Und dort darf ein Privater eigentlich nicht einfach eine Videoaufnahme machen, ohne das vorher zu deklarieren.
Sie sagen das schon so, dass ich davon ausgehe, das wird natürlich nicht kontrolliert und überwacht. Aber es ist auch jetzt ein Nebengeleise, weil mich interessiert natürlich mehr, was geschieht zum Beispiel mit Bahnhöfen und die öffentlichen Plätze. Also kommen wir jetzt dorthin, wo wir auch hier, die wir hier sind, sehr wahrscheinlich heute alle schon mal gefilmt worden sind. Wie wird das dort geregelt? Also die SBB privat oder öffentlich? Der Paradeplatz privat oder öffentlich?
sie machen es immer komplizierter. Also was das die Bahnen anbelangt, ist das PBG, das Personenbeförderungsgesetz, anwendbar. Also wir alle kennen das. Wir fahren im Nachtbus oder im Nachtzug heim. Wir sehen diese schwarzen Glocken, die wir zur Genüge auch im Film gesehen haben. Dort sind wiederum andere rechtliche Grundlagen anwendbar. Wir haben beispielsweise auch in Winterthur, auf dem Winterthurer Bahnhof, wahrscheinlich mehr Kameras als auf dem, in Anführungszeichen, restlichen Stadtgebiet, also im öffentlichen Grund. Die SBB fährt, und auch der ZVV übrigens, fährt eine ganz andere Linie. Die haben eine recht intensive Videoüberwachung, auch begründet mit dem Schutz von Infrastrukturen, aber auch natürlich zum Schutz von negativen Erscheinungen, Schlägereien. Sie alle mögen sich sicher erinnern an den Fall Kreuzlingen, wo Jugendliche aneinander geraten sind, sage ich mal, und mehr oder nein, man kann sich so sagen, es wurde einfach grundlos jemand, Polizei geschorgen, zusammengetöffelt, das aufs Gröbste zusammengeschlagen. Dummerweise bewegten sich die Täter im Bereich einer Überwachungskamera der SBB und konnten so erst überhaupt gefasst werden.
Ironie ist immer heikel. Also zumindest wir am Radio dürften keine Ironie anwenden. Aber wir haben Sie verstanden. Vielen Dank, Herr Beckmann.
Aber was natürlich interessant ist, ist jetzt die verschiedenen Perspektiven. Sicher, wir sprechen hier von Sicherheit. Also Überwachungskameras versuchen, der Sicherheit zuzutragen. Aber letztlich das, was wir ja tatsächlich tun, ist nur die wahrgenommene Sicherheit, das Sicherheitsempfinden. Und das ist ein großer Unterschied zwischen Sicherheitsempfinden und tatsächlicher Sicherheit. Und jetzt frage ich mich eben, okay, wir haben diese Kameras, wie haben sie sich Tatenwahrheit auf die Statistik ausgewirkt? Die Statistik, das ist die tatsächliche Sicherheit. Die Kameras verleiten uns eben, indem dass wir in den Medien dann Bildern aus diesen Kameras sehen, eine andere Sicherheit, eine andere Kriminalitätswahrnehmung zu haben, als sie in Tatenwahrheit ist. Beziehungsweise ist die Frage. Ein gutes Beispiel ist, im Kanton Zürich konnten ja ab Ende 2009 keine Überwachungskameras aufgestellt werden, weil vom Bundesgericht der entsprechende Artikel gekippt wurde. Jetzt ist die Frage, wie hat sich im Jahr 2010 die Kriminalität entwickelt? Gab es da einen anderen Trend, nachdem eben das Aufstellen von Überwachungskameras nicht mehr so getätigt werden konnte?
Ja, zunächst muss ich sagen, also die Stadtpolizei Winterthur arbeitet ziemlich streng nach kriminologischen Kriterien. Wir haben uns auch an der Studie der Universität Zürich beteiligt mit eigenen Kosten, um eine eigene Auswertung für die Stadt Winterthur zu erhalten. Was Sie sagen zum Verhältnis zwischen objektiver und subjektiver Sicherheit trifft so nicht zu. Im Gegenteil, die Studie von Professor Kilias hat gezeigt, dass das subjektive Sicherheitsempfinden ziemlich genau der objektiven Sicherheit folgt. Also jene Personen, die besonders verwundbar sind, Frauen, ältere Menschen, fühlen sich an bestimmten Orten unsicher, bei uns Nähe Bahnhof, Unterführungen, Stadtpark beispielsweise. Und das stimmt genau mit den objektiven Daten überein. Aber ich bin Ihrer Meinung, wenn es darum geht, dass man einfach Kameras flächendeckend einführt, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Das bringt nichts und objektiv bringt es auch nichts. Also wir haben die Zahlen aus den englischen Studien, den beiden wichtigsten Studien. Die neueste von 2009 hat gezeigt, dass man eine Reduktion von 16% hat. Ziemlich wenig. Und davon sind noch sehr viele eigentlich nur Parkhausüberwachung gewesen, also Delikte mit Fahrzeugen, die sich dadurch reduziert haben durch Überwachungskameras. Also es ist so, es bringt nicht viel, wenn man einfach flächendeckend Kameras einsetzt. Man muss sie örtlich und zeitlich fokussieren. Also ich bringe wieder das Beispiel der Stadt Winterthur. Es ist ein Spiel des FC Winterthur gegen eine Mannschaft aus der Ostschweiz, wo es vielleicht Probleme gibt mit den Fans. Also soll man zeitlich fokussiert vom Bahnhof in die Schützenwiese Kameras aufstellen und sie dann wieder wegnehmen nach dem Match. Das finde ich einen sinnvollen Einsatz von Überwachungskameras. Aber niemand will irgendwie vom Bahnhof bis ans Obertor die Marchgasse zupflastern. Das wäre einfach schlicht sinnlos.
Wie sieht das unser Vertreter für die Grundrechte? Jetzt dieses konkrete... Sie dürfen auch zuerst, Herr Tuena. Ist okay für mich.
Du bekommst es.
Aber ich habe eigentlich nicht Sie gemeint.
Mich?
Mit den Grundrechten, aber...
Nun, die Gefahr bei Kameras ist immer, dass der Gefilmte ja nicht weiß, was mit diesen Daten passiert. Also wenn Sie schon sagen, es gibt irgendwie heikle Märsche zwischen dem Bahnhof und einem Fußballstadion, dann würde ich dann eher dafür plädieren, dass dort Polizeibeamte in dieser Zone hin und her patrouillieren, anstatt dass man Videokameras aufstellen tut. Oder die ich als Bürger, als gefilmter Bürger, und ich muss sagen, auch in einem Bus, ich habe jedes Mal ein ungutes Gefühl, und ich fahre nicht so viel Bus, das weiß man, fahre mehr mit dem Auto. Nein, nicht wegen dem. Aber es ist ein ungutes Gefühl zu wissen, jetzt bin ich irgendwo gefilmt worden und ich werde vielleicht, was weiß ich nicht wo, verewigt. Also hier muss absolut klar gewährleistet sein, dass Daten, die aufgenommen wurden, in einer ganz kurzer Zeit wieder gelöscht werden, und zwar so gelöscht werden, dass sie definitiv weg sind.
Also damit drehen Sie natürlich offene Türen ein, oder? Also wie es richtig gesagt worden ist, hat das Bundesgericht den Überwachungsparagrafen aus dem Polizeigesetz gekippt, weil er zu unbestimmt war. Und jetzt soll er wieder kommen und steht genau dort drin, bei Grossveranstaltungen punktuell maximal 100 Tage aufbewahren. Und ich bin natürlich der Kriminalpolizei. Natürlich brauchen wir auch genügend Polizei vor Ort, dass wir die Sicherheit gewährleisten können. Aber wenn dann Steine fliegen oder Hooligan-Gruppen aufeinander losgehen, dann will ich im Nachhinein diese auch herauspicken können und zur Anzeige bringen. Deshalb brauche ich die Kameras. Und das wirkt schon präventiv. Weil man dann auch sagen kann, jetzt sind sie da, sie machen Aufnahmen mit Gesichtserkennung. Das finde ich
sinnvoll. Aber da frage ich, warum braucht es zuerst einen Bundesgerichtsentscheid, bis Sie zu der Erkenntnis kommen, man könnte diese Daten wohl, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, löschen. Sie haben diese Gesetze erarbeitet und haben aus irgendeinem Grund dieses Löschen in diesen Gesetzen nicht vorgesehen. Erst das Bundesgericht hat Sie geradezu gezwungen, nun dies zu korrigieren. Das ist mir unheimlich.
Ja, ich bin froh, dass Sie nach einmal etwas unheimlich ist, Edwina, weil Sie ja sonst nicht gerade bekannt sind, dass Sie in diesem Bereich ich rede jetzt von der Partei, die SVP. Sie und Herr Zanetti, das stimmt, sind vielleicht ein Mühe, eine Ausnahme. Es braucht ja noch eine andere Erfordernis. Es muss die geeignete Maßnahme sein und subsidiär muss die letzte Möglichkeit sein, tatsächlich so weitgehende Eingriffe zu machen. Und da kann man natürlich schon geteilter Meinung sein. Und da bin ich in einem gewissen Sinne auch einverstanden. Eine bessere Präsenz der Polizei, das betrifft übrigens auch die ganze Ausgangsszene, würde vielleicht mehr bringen als ausgeklügelte Überwachungssysteme, wie sie zunehmen.
Muss man irgendwie aber auch die Mittel sprechen für die Polizei.
Ja, aber das ist, das müssen Sie jetzt aber doch wieder Herrn Twena sagen, ich bin da dafür, und ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich diesbezüglich meine Meinung in den letzten 15 Jahren geändert habe, weil ich glaube wirklich, dass das eigentlich die sinnvollsten Investitionen sind, weil die schiere Präsenz in einem gewissen Sinne hat wahrscheinlich die größte abschreckende Wirkung. Das heißt, es überlegt sich jemand bei Anwesenheit der Polizei. Die muss übrigens gar nicht martialisch sein, im Gegenteil. Je unauffälliger und standfester sie da ist, desto mehr wird sie martialisch, kann auch kontraproduktiv sein. Ich glaube, diese ganze Hooligan-Stadion-Sache, da sind wir in einem Teufelskreis, das ist ein anderes Thema, auch in einem Teufelskreis der Unehrlichkeit zwischen Clubs und Stadtpolizei, Stadtbehörden etc. Ich habe da keine fertige Lösung. Aber sicher ist, der ausufernde Überwachungsstaat darf keine Lösung sein. Und das Hauptproblem ist ja, Überwachung ist immer dort nicht zulässig, wo ich nicht damit rechnen muss. Also wenn ich in einem Stadion bin und es die Ultima Ratio ist, dann ist es okay, dann kann ich mich darauf aufstellen. Wobei ich eigentlich nicht davon ausgehe, also ich bin nicht dafür, dass wenn ich einen Fußballmatch gehe als normaler Besucher, dass ich schon halb kriminalisiert bin. Aber im Umkehrschluss gilt natürlich, das war ja diese ganze Google-Geschichte, es ist natürlich für mich völlig unhaltbar, dass ich plötzlich überwacht werde und rekonstruiert werden kann über Videomaßnahmen und dann über Computer etc., wann wo ich mich aufgehalten habe.
Ich möchte jetzt gerne noch quasi den Gastgeber von heute Abend, die Piratenpartei, dazu hören. Herr Greger, Sie in Ihrem Positionspapier zu dieser ganzen Videoüberwachungskamera-Problematik machen Sie eine relativ klare Trennung zwischen präventiv und repressiv. Wohingegen die Polizei, wenn ich das richtig verstanden habe, also Sie haben mir das auch schriftlich in einer Mail gesagt, eigentlich findet diese Trennung so scharf, die ist eigentlich gar nicht möglich. Ich möchte vielleicht einen Moment dabei bleiben und zuerst aber Herrn Greger dazu hören.
Also es geht uns eigentlich vor allem darum, unseren Blickwinkel zu verändern. Also das, was eigentlich uns Piraten ausmacht, ist, dass wir nicht mehr an eben die Fakten denken, sondern an die subjektive Wahrnehmung bei der Kriminalität. Wir müssen die subjektive Wahrnehmung der Menschen bezüglich der Kriminalität verändern, dann verändert sich auch die tatsächliche Kriminalität. Und so probieren wir eben unser Konzept anzusetzen, wo wir eben zwischen präventiver und repressiver Überwachung unterscheiden. Und da geht es primär darum, dass wir sagen, der Mensch, der will ja eigentlich in der Öffentlichkeit sich so verhalten, wie es ihm entspricht. Jetzt die Gesellschaft kann darauf reagieren und sagen, ja, wir wollen es unterstützen, eben, dass Frauen sich nachts im Park bewegen können. Das wäre dann eben präventive Überwachung. Aber dann geht es nicht darum, diese Kameraaufzeichnungen einfach nur im Hintergrund auf eine Festplatte zu laden, sondern dann geht es darum, im Notfall Hilfe zu leisten. Wohingegen es eben auch repressive Überwachung geben kann, wo es eben darum geht, da muss kein Polizist hinter einem Fernseher sitzen und diese Live-Bilder über sich anschauen, sondern da geht es nur darum, es soll aufgezeichnet werden und Notfall, also im Schadensfall dann entsprechend ein Verfahren eingeleitet werden. Aber das sind diese beiden Unterscheidungen von eben Repression und Prävention. Und dazwischen braucht es eine institutionelle Trennung. Also das heißt, Überwachungsbilder der Prävention sollen nicht der Strafverfolgung zugeführt werden, weil das bietet die Gefahr der totalen Überwachung.
Wenn ich da gleich einsetzen kann mit einem praktischen Beispiel, das sich in Winterthur so ereignet hat. Es war in einem privaten Parkhaus, es hätte aber gerade so gut an einem öffentlichen Parkhaus geschehen können. Eine Gemeinderätin wurde an der Kasse hinterrücks angefallen und ausgeraubt. Vor laufender Kamera. Jetzt kann man sagen, also diese Kamera, die war dort eingesetzt, ganz klar von den Betreibern des privaten Parkhauses zum Schutz der Investition Kasse, also um möglicherweise Einbrüche und Sachbeschädigungen an der Kasse zu unterbinden.
Präventiv.
Präventiv, oder? Und verständlicherweise kam natürlich dann die erschütterte Dame zu uns und sagte, ich will wissen, wer mich da ausgeraubt hat.
Die Kasse hat keinen Schaden genommen und der private Betreiber hätte nichts gemacht.
Und jetzt spreche ich Kollege Zimmerlin ins Business, aber natürlich ist man dann am Ermitteln, man tut die entsprechenden Beweismittel sichern. Wir hatten Zugriff auf diese entsprechenden Überwachungsbilder, privat, präventiv aufgenommen, sagen wir so. Aber natürlich, das ist doch dann im Interesse des Opfers, unter anderem auch diese Daten, es sind Personendaten, einsehen zu können, um gegebenenfalls eine Verurteilung des Täters zu erwirken.
Ja, ich denke, wir geben den Ball rasch zurück an Michael Greger. Dieses konkrete Beispiel, also Ihre Argumentation, die hat vielleicht vielen gefallen, aber sie hat etwas fast schon philosophisch-akademisches.
Natürlich.
Vor diesem Hintergrund jetzt.
Die Argumentation war, es braucht eine institutionelle Trennung. Aber wie bei allen institutionellen Trennungen gibt es eine Überwachung, was übergeben werden kann. Wenn es berechtigte Gründe, Informationen von einer Behörde an die andere zu übergeben, dann ist es natürlich berechtigt. Aber es soll keine gemeinsame Behörde sein, weil dann eben keine Überwachung dieser Trennlinie durchgeführt werden kann. Also es soll nicht bedeuten, dass es dann nicht mehr möglich sein soll, Strafverfahren durchzuführen. Das wäre ja absurd.
Man muss sich ja fragen, warum ist diese Kamera überhaupt dort? Und sie ist wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen dort und vielleicht eben auch aus dem, wieso sie jetzt benutzt wurde für die Aufklärung dieser Straftat. Wobei sich ja das erst im Nachhinein ergibt. Und da kommt jetzt für mich eben wieder der Punkt, wo ich finde, präventiv und repressiv, ich weiß nicht, ob das die richtige Unterscheidung ist. Für mich ist es eben immer noch die Unterscheidung, was ich vorher einwand, individuell konkreter Straftatverdacht im Hinblick, das kann auch präventiv sein. auf eine Tat, die in Vorbereitung ist, die versucht wird zu begehen oder zu deren Aufklärung und sogenannte Vorfeldermittlung ohne dass in dem Sinn ein konkreter Anhaltspunkt einer Straftat vorliegt. Und bei der Parkhausüberwachung geht es natürlich um eine Art Vorfeldermittlung. Und da müsste man genaue Regeln machen, wann dann diese Daten überhaupt benutzt werden dürfen für die Verbrechensaufklärung. Und da meine ich, dass eine Güterabwägung geschehen müsste. Und ich würde sagen, wenn jetzt ein Gewaltdelikt im Spiel ist, jetzt wie vorliegend, dann ist es für mich kein Problem, dass diese Daten verwendet werden. Wenn es aber um ein Bagatelldelikt geht, jetzt muss ich sogar etwas protuener sagen, wenn es nur um ein Verkehrsdelikt geht, zum Beispiel das Auto hat zufällig keine Nummer oder so, dann frage ich mich...
Keine Ironie mehr, bitte heute Abend.
Dann frage ich mich, ob es noch verhältnismäßig wäre, diese Daten zu benutzen.
Ich wollte nur einwerfen, das Problem hat man auch in England regelmäßig eben, weil regelmäßig Leute mit einem zerkratzten Auto zur Polizei gehen und sagen, das ist direkt unter einer Überwachungskamera. Sagt mir, wer das war. Das machen sie nicht, weil es zu viel Aufwand ist. Aber mit der Argumentation, dass es zu viel Aufwand ist und zu viel kostet, überhaupt nachzuschauen, das ist es nicht wert. Also das ist auch schon öfters passiert. Ja. Das passiert ständig.
Ja, aber die Argumentation darf ja nicht sein, der Aufwand sei zu groß oder die Klar, Kosten, diese herauszufinden. Die Argumentation müsste sein, diese kleine Übertretung, um es mit deinen Worten zu sagen, rechtfertigt nicht, dass man dann solche persönlichen Daten rausgibt. Also man muss da eine wirklich extrem strenge Linie ziehen, bei welchen Delikten, und ich denke auch bei Kapitalverbrechen dürfte man Daten herausgeben, das wäre sicher legitim, aber wenn jetzt irgendwie halt ein Auto verkratzt wird, freut mich überhaupt nicht und ich würde schäumen vor Wut, gebe das zu, aber es rechtfertigt nicht, solche Daten herauszugeben. Sonst haben wir den totalen Überwachungsstaat, genau diesen Staat, den wir nicht wollen. Ich auf alle Fälle nicht.
Aber der Aspekt ist ja nicht nur ein gesetzgeberischer, eine Regelung, sondern es geht auch um die Organisation, also um die Institutionen. Also wir dürfen eben nicht nur die Perspektive einnehmen, welche Regelung ist die richtige, sondern wie können sie institutionell umgesetzt werden. Und das ist eben unsere Idee, dass es eben, welche Unterscheidung man jetzt trifft, das ist sekundär. Aber dass man zwischen diesen zwei Perspektiven eine institutionelle Trennung einführt, eben damit man sagen kann, wenn es eine schwerwiegende Tat ist, dann werden die Daten weitergegeben. Wenn es ein Bagatelldelikt ist, dann werden sie nicht weitergegeben. Dafür braucht es institutionelle
Ordnung. Also du meinst konkret, dass nicht die Polizei faktisch jetzt hinter dem Joystick sitzt und Zugriff direkt auf diese Daten hat, sondern dass es irgendeine dritte Organisation ist und zum Beispiel ein Staatsanwalt das dann beurteilen muss. Ich würde dem zustimmen.
Das ist letztlich die Frage, wer kontrolliert die Kontrolleure, oder? Also wenn ich das richtig verstanden habe. Also eine Frage, die sich auch sonst beim Staatsschutz immer wieder stellt, Wildwuchs bei Datensammlungen etc. Wie stehen Sie da dazu?
Ja, also zunächst ist es ein Problem der Gesetzgebung. Wir haben das gesehen bei der ganzen Diskussion um die Bekämpfung der Kinderpornografie im Internet, hat der Bundesgesetzgeber gesagt, wir sind zuständig, wenn ein Tatverdacht vorliegt, wie es Nationalrat Fischer richtig gesagt hat. Und vorher sind wir nicht zuständig, Kantone regelt das gefälligst selbst. Und weil sie es nicht geregelt haben, bis heute nicht, kann man nicht präventiv gegen Pädophile im Internet vorgehen. Also diese Unterscheidung mag akademisch anmuten, aber sie ist von der bundesstaatlichen Zuständigkeitsordnung hergegeben. Sie ist in der Praxis auch wirklich ein bisschen akademische Diskussion, weil man bei der Polizei, wenn man bei der Polizei arbeitet, man ziemlich schnell von der Vorfeldermittlung in die Ermittlung einer Straftat hineinrutscht. Wer kontrolliert die Kontrolleure? Selbstverständlich die Gerichte bei uns. Also ich kann als Polizei nicht machen, was ich will. Es gibt einen Entscheid des Bundesgerichts aus dem Jahre 2005, betreffend einer Brandstiftung in einer Tiefgarage, wo die Kamera nicht bewilligt war, wohlverstanden. Es hat trotzdem eine Kamera gehabt. Und das Bundesgericht hat gesagt, mit den Kamerabildern ist man auf den Täter gekommen und hat ihn verurteilt zu einer recht hohen Freiheitsstrafe. Und das Bundesgericht hat gesagt, das ist zulässig, weil wir machen jetzt eine Interessenabwägung. Wir haben hier schwere Delikte, ein gemeingefährliches Delikt, Brandstiftung. wägen wir ab gegenüber den Persönlichkeitsrechten des Täters und kommen zum Schluss.
Und der illegal installierten Kamera?
Genau.
Die hat gar keine Rolle mehr gespielt.
Ja doch, weil das Bundesgericht sagt ja, die Persönlichkeitsrechte des Täters wurden verletzt durch diese Kamera. Was ist jetzt wichtiger? Die Brandstiftung ist sehr gefährlich in einer Tiefgarage und wir haben Persönlichkeitsrechte. Dann hat das Bundesgericht eine Interessenabwägung gemacht und gesagt, so jetzt, das verwerten wir in diesem Fall. Aber nur in diesem Fall. Wenn ein Bagatelldelikt zur Diskussion gestanden hätte, also jemand ein Auto zerkratzt hätte in dieser Tiefgarage, hätte das Bundesgericht garantiert gesagt, der Beweis ist unverwertbar. Unverwertbar. Und dann hätte das die Polizei geärgert, aber es wäre richtig gewesen in der Sache. Sind wir nicht so einig? Ja, darf ich mal noch ein provokatives Winterthur-Beispiel bringen? Nationalrat Fischer hat gesagt, eben, es kommt darauf an, so Wirtschaftsliberalismus und so, Überwachungsstaat. Ich weise darauf hin, dass wir im Gemeinderat in Winterthur zurzeit einen Vorstoß einer linksliberalen Partei haben, eine Interpellation. Die will vorsehen.
Ja, das nimmt mich auch Wunder. Können Sie die Partei nicht nennen?
Natürlich kann ich es nennen. Man kann es auf dem Internet unter den Geschäften des grossen Gemeinderates in Winterthur nachschauen. Grünliberale Partei sagt, man höre genau zu. Also die grünliberale Partei will, dass die Polizei eigene Fahrräder mit GPS-Sendern ausrüstet und sie an neuralgischen Örtlichkeiten platziert, als Köder, als Diebesfalle. Und wenn sie dann gestohlen werden, dass man ad hoc einen Streifenwagen schicken kann und den Velodieb hat. Also, damit will ich nur sagen, wir befinden uns hier ja im Bereich der Überwachung. Und je nach politischer Ansicht ist Überwachung gut oder schlecht. Vielleicht würde Nationalrat Fischer gerne die Bankbeziehungen besser überwachen, um das Steuersubstrat zu schützen. Die Grünliberalen wollen die Velos überwachen, weil sie es nicht lustig finden, wenn ihre Fahrräder am Bahnhof gestohlen werden. Ja, oder? Ja. Und also rechtlich absolut jenseits, muss ich Ihnen sagen. GPS, Standortermittlung von Sachen, das gibt es bei uns nur bei schwersten Verbrechen. Sie finden keinen Richter im ganzen Land, der Ihnen sowas bewilligt. Aber damit will ich nur sagen, es kommt immer auf den politischen Blickwinkel an, was will man überwachen, was nicht. Ja.
Danke, das ist, bringt mich auch auf die Frage, wir haben das hier im Film auch sehr eindrücklich gesehen. Also in Großbritannien, es gibt offenbar einen absoluten Wildwuchs, es gibt aber kaum eine öffentliche Diskussion zu diesem Thema. Ich denke, bei uns sind wir längst noch nicht so weit in Sachen Wildwuchs, aber ganz sicher gibt es auch immer mehr Überwachungskameras. Und ich habe jetzt eigentlich den Eindruck hier, obwohl das Podium kontradiktorisch zusammengesetzt sein sollte, wir sind uns einigermaßen in groben Zügen einig. Wenn wir aber jetzt auf die Straße gehen würden und einfach 50 Leute at random befragen würden, würden wir ein anderes Bild kriegen und würden das Großbritannien-Bild kriegen, ja, Sicherheit und gefühlte Sicherheit über alles. Ich möchte jetzt gerne die Diskussion einen Moment noch auf diese Ebene lenken. Warum ist diese ganze Datenschutzthematik und vielleicht auch etwas ausgeweitet, man hat es gesehen bei Google Street View, eigentlich hat doch Herr Tür in dieser Internet-Community nur Unverständnis geerntet. Es interessiert die Leute nicht, die Grundrechtsdiskussion. Also es ist etwas zugespitzt und polemisch, aber die Leute interessieren sich für diese wichtige Diskussion relativ wenig. Vielleicht Herr Leitner dazu. Haben Sie mich verstanden?
Ja, ja.
Okay.
Ja, ich muss mal der Unterschied zwischen England und, sage ich mal, eigentlich Resteuropa, muss man schon sagen. Ja. Also zumindest Zentraleuropa und Österreich und die Schweiz unterscheiden sich da fast gar nicht von den Meinungen her, meiner Meinung nach. Ist einfach, dass die eine andere Geschichte haben. Die sind aufgewachsen mit dem Terrorismus, wurden aber auch so sozialisiert, weil die Regierung ja ständig gesagt hat, es ist gefährlich, IAA und so weiter. Die sind seit den 70er Jahren das gewohnt, dass da immer wieder mal Bomben hochgehen.
Und deshalb haben eine extreme Presse. Das haben Sie in Ihrem Film dazu auch gezeigt. Ja, ja. Also die Medien, die Rolle der Medien in der ganzen Diskussion ist nicht zu vernachlässigen.
Das ist klar, die blasen das noch auf und verstärken die Reaktionen natürlich weitgehend. Aber das Hauptproblem ist einfach, die sehen das deshalb einfach nicht als Einschränkung ihrer Persönlichkeitsrechte, weil sie auch so eine Abwägung machen für sich und wahrscheinlich gar nicht darüber nachdenken, aber sie davon ausgehen, dass jederzeit irgendwo eine Bombe hochgehen kann und jeder kennt irgendjemanden, der irgendwie von den London Bombings in der London Underground betroffen war 2005. klar, dass man dann eher in die Richtung denkt. Aber das stimmt absolut, was der Kollege gesagt hat, dass die Privatsphäre an der Haustüre aufhört. Ja. Es ist ganz interessant zu beobachten, dass die Meldepflicht oder eben ein Personenausweis absolut ein rotes Tuch ist für jeden Engländer. Ja. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist wieder eine andere Tradition, die wieder von dieser republikanischen Tradition herkommt. Eben wir bestimmen uns selbst. Ich meine, man kann es auch einfach umlegen. Ja. Die Leute bei uns in der Schweiz und in Österreich bleiben bei Rot bei der Ampel stehen, weil wenn sie drüber gehen, dann ernten sie böse Blicke. Wenn sie in England drüber gehen, dann gehen sie drüber, weil sie das selbst entscheiden, weil es ihre Verantwortung ist, weil es ihr Leben ist, das quasi am Spiel steht, wenn sie bei Rot über die Kreuzung gehen. Und kein Mensch wird das interessieren, weil es ihr eigenes Ding ist. Bei uns ist es eher so, das ist so die Autoritätshörigkeit, die man
jeder halt ein kleiner Polizist.
Muss. Genau. Und das ist halt auch, auch geschichtlich bedingt. Ja, ich meine, in England ist die Assoziation mit Personenausweisen einfach quasi Nazi. Ja, so irgendwie Überwachung. Und das ist ganz die andere Richtung da.
Ich möchte diese Frage, die ich angeschnitten habe, nochmal in die Runde geben. Also gerade im Zusammenhang, wir haben diesen schrecklichen Fall gehabt, irgendwie in Baden, Aargau, ein 17-jähriges welsches Au-pair-Mädchen, dann auch verschiedene so Kinderentführungsgeschichten. Und immer wenn das wieder hochgekocht wird, dann kommt doch sofort auch, wir müssen mehr Kameras haben an den Bahnhöfen. Und das wird dann relativ wenig diskutiert in der Öffentlichkeit. Und ich denke, wenn wir Verhältnisse, wir hoffen es nicht, aber hätten mehr solche Fälle, dann würde doch der Ruf bei uns auch eindeutig größer, oder liege ich da falsch?
Ich glaube
gerade bei Ihrer Partei, Herr Tuena, weil tatsächlich das Gefühl, dass die Leute kriegen von den Kameras, das haben wir gesehen im Film, ob es dann stimmt oder nicht.
Wir haben diese Thematik anlässlich einer Delegiertenversammlung basisdemokratisch, also mit unseren Mitgliedern, nicht nur im Parlament,
598 zu 2.
Diskutieren lassen. Und unsere Partei schätzt die Freiheit des einzelnen Bürgers wesentlich höher ein als eine totale Überwachung. Also Sie liegen falsch, wenn Sie hier meine Partei, die SVP, die Schweizerische Volkspartei, als Beispiel nehmen. Oder ich will jetzt auch ein kleines Beispiel aus Zürich bringen, wie weit dann, und wir kämpften da Seite an Seite gegen deinen Stadtrat, Daniel Leupe, ein Grüner, wie weit dann die Behörden gehen wollen. Oder es ist klar, wir haben große Probleme im Zusammenhang mit Fußballspielen, mit Hooliganismus, dass wenn jemand Gewalt ausübt, und er, das wir gesehen, und er wird verurteilt, dass er dann in eine Datenbank kommt, dass man ihm Stadienverbot etc. gibt, das ist für mich noch klar. Aber die Stadt Zürich wollte einen Schritt weitergehen. Sie schaffte eine spezielle Datenbank unter dem Titel Gewalt suchend. Das heißt, ein Polizeibeamter kann dann sagen, diese Person, der hat ein Leibchen vom FCZ, da ein lokaler großer Fußballclub, hat ein Leibchen vom FCZ, schreit ein wenig Parolen, diese Person ist gewaltsuchend und ich nehme ihn gleich in diese Datenbank hinein. Das geht natürlich nicht und das Parlament hat zu Recht in knappen Mehrheiten zusammen mit den Grünen gegen Sozialdemokraten solche Vorhaben beerdigt, oder? Also es muss sehr vorsichtig. Die Verantwortung liegt dann bei einzelnen Polizeimitarbeitenden. Soll ich eine solche Person fischieren? Und es ist klar, wenn man dann in diesen Datenbanken ist, dann ist man immer drin, da wird ja nichts gelöscht. Oder vielleicht hat man dann eine Markierung gelöscht, auch wenn man überhaupt nichts dafür kann. Und das sind dann ganz, ganz schwierige Geschichten. Und da bin ich mir dann nicht mehr ganz sicher, ob, wenn man eine Umfrage macht und solche Direktbetroffenen ebenfalls mit einbezieht, müsste man, ob dann die Antwort noch so klar ausfallen würde, wie Sie das am Anfang gesagt haben.
Es ist, also das Beispiel ist richtig und es kommt natürlich jetzt wieder mein Satz. Da stimmt, die SVP ist eben in der Stadt Zürich in der Opposition und dann ergeben sich manchmal interessante Bündnisse, weil beim BWS 2 im Bund war natürlich jetzt die SVP gerade dagegen, dass ein verbessertes Einsichtsverfahren ins BWS reingenommen wurde, also das Gegenteil von dem. Ich würde aber in einem Punkt würde ich zustimmen. Es ist ein bisschen wie, wenn man über Verteidigerrechte diskutiert. Die Leute finden das alle völlig unwichtig und finden das eine hochgespielte Sache, bis sie das erste Mal konfrontiert sind. Wie viele Leute sind schon zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Fischer, Rückblick muss ich Ihnen doch recht geben. Jetzt habe ich eine Verwandte, die wurde da plötzlich verhört. Die war ja völlig machtlos und so weiter. Und so, glaube ich, ist es auch ein bisschen bei der Überwachung. An sich sind die Leute der Meinung, Sicherheit gehe vor. Das ist auch ein verständliches Gefühl. Aber wenn sie plötzlich das Gefühl hätten, sie würden überwacht und irgendein privates Datum ihres Lebens würde auf dumme Weise bekannt und würde sie betreffen, dann sind sie plötzlich sehr hellhörig. Und deswegen ist das ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie generell die Reaktion der Bevölkerung ist. Ich glaube, dass Sie recht haben, wenn du sagst, bei Vorfällen wie jetzt in England Terroristensache oder dieser tragische Fall, dieses Mädchen, dass dann eine gewisse Reaktion kommt. Wobei sie natürlich, da müssen wir auch ehrlich sein, sie wird natürlich auch hochgepusht durch die Medien, durch einen Teil der Politik. Es werden dann immer etwa die gleichen 5 Maßnahmen gepredigt, immer vielmals auch dann Maßnahmen, von denen mindestens 70% gar nicht mit der Sache gar nicht behilflich ist. Es kommt der ewig gleiche Ruf nach härteren Strafen, wie jetzt auch wieder bei Kilias, obwohl ja eigentlich mit nichts bewiesen ist, dass das eine abschreckende Wirkung hat, etc. pp. Dass wir um eine gewisse Überwachung nicht rumkommen, das ist, glaube ich, unbestritten. Umso mehr braucht es einen öffentlichen Diskurs, klare Grenzen zu setzen. Und ich glaube, da ist einfach, die Diskussion ist zu wenig weit vorgeschritten, ehrlich gesagt auch ein bisschen, weil es in den Parteien, mindestens auf Bundesebene, heute relativ wenig Politikerinnen und Politiker gibt, die das wirklich interessiert. Und weil in den sogenannten Mitteparteien diese alte Tradition als Grundrechtsvertreter, wie sie ein Rienhoff oder andere darstellten, die in den 80er und auch noch in den 90er Jahren, auch im Hinblick auf die neue Bundesverfassung, eine Rolle spielten, die sind jetzt ersetzt worden durch Leute wie Frau Keller, die zu den Hardlinern gehören. Und ich glaube, wir müssen diesen Diskurs wieder in Gang bringen, und jetzt ohne ihn zu schmeicheln, vielleicht wäre es ja sinnvoll, dass die Piratenpartei hierzu einen Beitrag leistet.
Ich wollte nur anmerken, also ich bin da ganz beim Herrn Fischer, dass ich glaube, in Österreich wäre das genau so, ja. Also wenn irgendwas passiert, die meisten Politiker derzeit zumindest richten ihr Fähnchen absolut nach dem Wind, auch in Hinsicht auf die starke Rechte, die sie wissen einfach keine Alternativrezepte. Ja. Und jedes Mal, wenn irgendein Vorfall stattfindet, dann wird tendenziell eher in diese Richtung geschossen, mit der löblichen Ausnahme der Grünen und ein paar Einzelnen bei den Sozialdemokraten. Aber umso beeindruckender habe ich gefunden, die Reaktion der norwegischen Politiker auf diesen Massenmord. Weil, ich meine, wenn das bei uns passiert wäre, ich weiß nicht, was da wäre, irgendwie, keine Ahnung, das wäre ein Tsunami von Überwachungskameras, der über uns hereingebrochen wäre. Die haben absolut besonnen eigentlich reagiert, sofern man das in diesem Zusammenhang überhaupt sagen kann, und sofort darauf gepocht, dass sie sich ihre Freiheiten nicht zerstören lassen von so jemandem. Im Gegenteil, die weiter ausbauen und mehr die Ursprungsbekämpfung an diesem Problem angehen wollen. Ja,
dass eine freiheitliche Gesellschaft auch mit solchen schrecklichen Erlebnissen ein Stück weit leben muss, weil das in einer gewissen Weise auch der Preis der Freiheit ist.
Absolut beeindruckende Reaktion meiner Meinung nach, weil in diesem Klima hätte eine andere politische Partei auf jeden Fall sofort die billige Schiene fahren können und sagen, ja, mehr Überwachung und so weiter, und hätte wahrscheinlich auch gepunktet. War aber nicht der Fall.
Das hat keine Partei gemacht.
Das ist erstaunlich, soweit man das mitgekriegt hat.
Wir diskutieren bereits eine Stunde. Sehr lange machen wir nicht mehr, aber es sind viele Leute hier, die sich für dieses Thema interessieren. Herr Fischer hat es gesagt, die Avantgarde in dieser Diskussion sitzt vielleicht in der Piratenpartei. Wenn es jetzt also noch Wortmeldungen, Fragen gibt, dann denke ich, ist das die Gelegenheit.
Ein Zuhörer stellt eine Frage zu einer.
Ja, da kann ich gerne dazu Stellung nehmen. Also, das ist keine Kamera der Polizei.
Die Kamera wurde, jetzt kann ich die Verantwortung abtreten, die Kamera wurde vom verantwortlichen Schuldepartement dort angebracht. Eben, wie Sie es gesagt haben, aus Gründen Schutz vor Vandalismus. Also das ist auch ein politischer Entscheid dieses Sportdepartements. Aber es ist, das muss ich auch betonen, das ist ein absolut korrekter, legaler Weg, um auch Schulhäuser, eine öffentliche Infrastruktur zu schützen. Also diese Kameras, wie alle anderen, wurden insbesondere auch, die ist zur Frage, wer schützt die Schütze, die Schützende oder die Datenerfasser, die wurden vom städtischen Datenschutzbeauftragten für korrekt befunden und wurden auch in enger Zusammenarbeit mit ihm aufgestellt, also was die Verwendung dieser Daten betrifft. Also die
Vandalismus.
Ja, verschiedentlich Vandalismus an diesem Schulhaus. Also das war wirklich ein ausgeprägter Fall.
Was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde, wie ausgeprägt ist die Diskussions- oder Diskurskultur innerhalb der Winterthurer Verwaltung? Kann jetzt einfach das Schuldepartement kommen und sagen, wir hätten da gerne noch eine Kamera und das geht dann, wenn ich richtig informiert, kommt das bei Ihnen vorbei oder beim Datenschutzbeauftragten?
Das geht beim städtischen Datenschutzbeauftragten vorbei, also da hat die Polizei in dem Sinne überhaupt nichts zu tun. Aber das ist natürlich richtig, das ist ja die Stoßrichtung der Interpellation von Mark Weckerlin, aber auch der jetzigen Initiative der Piratenpartei, dass das halt nicht nur einfach jetzt durch eine städtische Exekutivbehörde, sage ich mal die Schulbehörde, so angeordnet werden kann, sondern dass diese Kamerastandorte auch einer parlamentarischen Kontrolle unterzogen werden sollen. Darüber kann man diskutieren.
Also, da sind noch mehr Fragen. Ja,
wenn solch eine Initiative in Zürich kommt, dann wäre ich definitiv dafür, dass man solche Kamerastandorte der parlamentarischen Kontrolle unterstellt. Oder? Wir stellen fest, die Verwaltungen und übrigens auch dann die Regierungsmitglieder neigen dazu, eher öfter solche Maßnahmen in Betracht zu ziehen und Kameras aufzustellen oder Register zu betreiben, um Leute zu fischieren. Ich glaube, wenn es in einer Parlamentsdebatte ausdiskutiert werden kann, dann ist ja auch die Öffentlichkeit automatisch eingebunden. Das täte auch gut daran, generell zur Diskussion.
Es ist so, dass in gewissen Kriminalitätsbereichen mit Vorfeldermittlungen sehr gute Erfolge erzielt werden können. Nicht nur im Kinderpornografiebereich, auch im Drogenbereich, Drogenhandel etc. Der Pilotentscheid des Bundesgerichts war ein Fall der Stadtpolizei Zürich, Manuela 14, den finden Sie auf der Homepage des Bundesgerichts, weil es ein Polizist sich eingechattet hat und mit dem Namen Manuela 14, dann ging es etwa 3 oder 4 Minuten, bis er einen Kontakt hatte mit einem Erwachsenen und ging durch alle Instanzen, sie haben ihn dann verhaftet vor Ort, er hat gedacht, er treffe dann die Manuela 14, aber hat dann den Polizeibeamten 37 getroffen. Ja. Und dann ging das Verfahren weiter und das Bundesgericht hat am Schluss gesagt, ist nicht verwertbar, weil verdeckte Ermittlung und keine Bewilligung etc. Das versteht niemand. Das versteht wirklich niemand. Es sind ja keine Bagatelldelikte. Es geht um sexuelle Handlungen mit Kindern, grassierende Seuche. Und wenn man das nicht mehr verfolgen kann, und deshalb ist ja auch die Diskussion entbrannt jetzt auf Bundesebene, oder? Bundesgesetzgeber hat gesagt, das gehört ins kantonale Polizeigesetz. Und Kantone sind dran, das nachzubessern.
Es gibt natürlich jetzt eine zweite Problematik, die mit diesem Fall vermittelt ist, dass die Frage der verdeckten Ermittlungen in diesem Sinne ist, der Bundesgerichtsentscheid schneidet eben zwei Ebenen an. Es geht um die Vorfeldermittlungen und es geht um die Frage, verdeckte Ermittlung braucht die betreffende Person in diesem Sinne eine gerichtliche Bewilligung. Und das ist jetzt im Fluss. Und natürlich, wenn Sie jetzt sagen, ja, wir haben gute Resultate mit den Vorfeldermittlungen, das glaube ich Ihnen schon, das ist auch bekannt aus der ganzen Drogenermittlung. Die Frage ist nur, wo setzt man die Grenze? Und am Schluss werden Taten provoziert, wo können wir noch beurteilen, wurde die Tat gemacht, weil sie provoziert wurde, oder wäre sie auch sonst gemacht worden, etc. pp. Und da sind wir in einem uferlosen, sehr heiklen Bereich. Oder?
Ja, also es lässt sich eine politische Frage. Mir ging es nur darum, dass man sich nicht in Wertungswidersprüche verwickelt. Also man kann nicht sagen, Bei Pädophilen ist es verboten, aber wenn mir mein Fahrrad gestohlen wird am Bahnhof, dann stört mich das so fest, dass ich das als Kapitalverbrechen erachte und dann tue ich es wieder. Ja, das ist aber die politische Wertung dahinter, oder? Das muss man sich einfach vor Augen führen.
Nein, es kommt auf die Schwere des Delikts schon an, sorry. Also ich finde, bei Bagatelldelikten, Vorfeldermittlungen und noch verdeckte Fahndung ist eine Absurdität, oder?
In dem Einzelfall, also ich als Laie stelle mir die Frage, was wurde in diesem Chat gesagt? Ja, geht es da nur darum, der trifft die, was natürlich verdächtig ist, wenn ein, weiß nicht, 40-Jähriger eine 14-Jährige trifft, aber es ist kein Beweis für irgendwas. Aber haben die schon über sexuelle Handlungen geredet? Oder? Das ist die Frage, die ich mir stelle, weil das durchaus relevant ist, wenn der quasi schon irgendwelche eindeutigen Andeutungen macht, ja, dann ist er natürlich...
Das geht heute 3 Minuten und dann ist man bei den sexuellen Handlungen. Aber wie Nationalrat Fischer hat es richtig gesagt, es ist eine politische Frage, will man gewisse Delikte von einer gewissen Schwere, will man bei diesen der Polizei möglichst viele Ermittlungsmaßnahmen an die Hand geben, ohne hohe formelle Hürden, oder will man das nicht? Das muss man sich entscheiden. Aber man kann nicht sagen, Bei schweren Delikten geht es nicht, aber bei Fahrraddiebstahl geht es. Das
Sie haben verschiedentlich gesagt, es sind letzten Endes sind das politische Fragen und Entscheide, die vom Gesetzgeber...
Es ist aber auch eine institutionelle Frage. Also ich will hier wirklich die Polizei auch in Schutz nehmen. Sie will ja nicht einfach nur Machtkompetenzen, also Kompetenzen haben, sondern sie will ja eigentlich ihre Aufgabe erfüllen. Aber das ist dann die Aufgabe eben der Politik, entsprechende institutionelle Rahmenbedingungen zu geben, die diese dann regulieren.
Die sollen gar nicht in Versuchung geführt werden.
Ja, genau. Also wenn man die entsprechenden Regulierungen, Institutionen und Rahmenbedingungen schafft, dann herrscht diese Gefahr nicht. Weil ich bin zwar Pirat, aber ich fürchte mich nicht vor der Polizei, wie man vielleicht bei unserem Namen vermuten würde.
Wo mein Film Premiere gehabt hat, am österreichischen Filmfestival 2007, da hat eine Filmemacherin gleich nach mir einen anderen Film gehabt, die hat, weil es gibt ja eben, was im Film kurz vorkommt, in England seit, weiß ich nicht, 10 Jahren nicht einmal, das Recht, sein eigenes Material anzufordern. Und die hat das strategisch gemacht. Ja. Die ist strategisch vor Kameras gegangen mit Tanzkünstlern, hat irgendwas gemacht und dann haben sie das angefordert, das Material. Haben dann auch dann mit Monaten Verzögerung, je nachdem wo sie waren, das bekommen, mit allen anderen Gesichtern ausgeschwärzt. Und die hat dann quasi einen experimentellen Spielfilm draus geschnitten. Also das könnte man auch machen.
Ich möchte eine Frage noch, die mir ganz wichtig erscheint. Also wie ist das geregelt bei uns? Einsichtsrecht? Und wie ist die Übergabe von... Videomaterial an die Presse geregelt. Kann man dazu vielleicht noch etwas sagen? Weil das sind ja doch 2 sehr zentrale Punkte.
Also ich möchte hier nochmal betonen, wir sind also weit weg von Wild-West-Verhältnissen oder von irgendwelchen rechtsfreien Räumen. Nein, also die Einsichtsrechte sind alle samt gewährt. Also das ist konkret für uns im IDG, im Informations- und Datenschutzgesetz, gewährt. Und es ist ganz selbstverständlich, dass jeder sein Recht am eigenen Bild hat. Und also wenn jemand einen begründeten Verdacht hat, in Anführungszeichen, oder der Meinung ist, mein Bild ist irgendwo erfasst und ich will das nicht haben, ich will das gelöscht haben, dann kann er das machen, oder?
Und wie hoch hängt die Latte für die Begründung? Das wäre ja noch interessant. So könnte ja zum Beispiel die Piratenpartei sagen, wir gehen jetzt alle in großen Massen in Winterthur zum Herr Beckmann und sagen, wir möchten dieses Bild, sie haben sehr viel zu tun, also...
Es hängt da einzig und allein die Missbrauchslatte. Also wenn man jetzt irgendjemand sich einen Sport draus macht, um die Ämter zu beüben, ich mache euch den Spaß an den Videoaufnahmen kaputt, dann kann man einschränken, oder? Aber ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch noch eine provokative Aussage platzieren. Wissen Sie, vieles, was diese Kameras erfassen, ist gar nicht so interessant. Sie sind nicht so interessant. Ja, das ist Die Stecknadel im Heuhaufen, wie es Kollege Zimmerling gesagt hat, für uns wird es dann interessant, wenn etwas ganz Schlimmes passiert ist. Und es passieren ganz schlimme Sachen. Also wenn meine Tochter am Winterthurer Bahnhofsplatz zusammengeschlagen wird, dann habe ich wirklich ein Interesse zu wissen, wer war da, wer zirkulierte da. Ich will den Täter. Aber ob die Tochter den Kaugummi in den Korb geworfen hat oder daneben, das interessiert die Polizei wirklich nicht.
Ja, ich denke noch zwei, drei Fragen, dann machen wir Schluss. Wir sind alle auch noch hier, dann kann die Diskussion auch noch im kleinen Rahmen weitergehen. Bitte.
Habe ich als Bürger das Recht, mich vor diesen Waffen zu schützen? Darf zum Beispiel, wenn ich den Zug besteige, die Kamera abdecken und wenn ich aussteige, diese Abdeckung wieder entfernen?
Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin nicht genügend bewandert im PBG. Ich kann es nur im öffentlichen Raum sagen, Sie haben das Recht, die Videoüberwachung zu umgehen. Also das ist auch bei uns bei der Videoüberwachung des Polizeigebäudes, und da kenne ich mich aus, da wurde eigens dementsprechend, das wird signalisiert, publiziert alles, das ist offengelegt. Sie können die Bilder einsehen, Sie können die Winkel einsehen, und wenn Sie nicht erfasst werden wollen durch unsere polizeilichen Kameras, dann müssen Sie die Straßenseite wechseln und auf der anderen Seite an unserer Liegenschaft vorbeigehen. Also das, Sie können es vermeiden. Also das ist auch das Wichtige, man muss das offenlegen. Jedermann muss das Recht haben, wenn ich sage, ich will das nicht, muss man ausweichen können. Sie kennen das auch in den Einkaufszentren, da steht das irgendwo, steht es angeschrieben. Sie betreten dieses Gebäude unter der Voraussetzung, dass Sie einverstanden sind, dass Ihr Bild aufgenommen wird. Und sonst kommen Sie halt nicht in den Globus.
Gut, aber das ist jetzt auch eine etwas zu leicht genommene Antwort, weil wie macht diese Person das, wenn er findet, ich muss mit einem öffentlichen Verkehrsmittel mich bewegen, weil es sonst anders nicht geht, aber dort kann man dann der Kamera nicht ausweichen. Nehmen wir an, es wurde so beschrieben, er hängt irgendwie eine Mütze über diese Kamera für diese 15-minütige Fahrt, nimmt diese Mütze wieder weg und steigt aus. Kann er für das A zur Rechenschaft gezogen werden und B, wie kann er in einem öffentlichen Verkehrsmittel fahren, wenn er eigentlich nicht gefilmt werden will? Fast unmöglich, ja. Ja, ausprobieren, ja. Wir berufen uns dann auf die beiden Polizeimitarbeitenden.
Ich muss betonen, da kenne ich die Rechtslage zu wenig. Ich bin kein SBBler. Aber ja, probieren Sie es aus, oder?
Ich würde empfehlen, das mal auszuprobieren in Winterthur, dann wissen Sie, wo Sie vorgeladen werden.
Ich kann es probieren, wenn ich morgen zum Flughafen fahre, weil ich fliege dann eh weg. Aber, oder eben nicht, ja, je nachdem.
Gut, also ich denke, wir sind uns einig, es ist ein sehr wichtiges Thema, und ich denke, es ist auch wichtig, dass das Thema verstärkt diskutiert und behandelt wird. Dass es zwischendurch auch gelacht werden kann, wenn es um ernste Themen geht, das finde ich persönlich immer gut. Ich bedanke mich bei den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Referenten hier oben und bei den doch recht zahlreich erschienenen Leuten und denke, wie gesagt, das Gespräch kann noch weitergehen. Vielen Dank fürs Erscheinen und schönen Abend.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat euch genauso viel Spass gemacht wie uns. Ihr findet weitere Informationen zu dem Thema in unseren Shownotes auf dem Blog. Wir würden uns riesig freuen über euren Kommentar direkt auf unserem Blog via E-Mail an parrot.fm@piratenpartei.ch, auf iTunes, via Twitter, auf Google+, via Briefpost, via Rauchzeichen, via Trommelwirbel oder was euch sonst alles einfällt. Wir hoffen, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heisst auf Parrot FM im Fokus. Und der will auch noch seinen Senf dazugeben.
Parrot FM ist ein unabhängiges Medium der Piratenpartei Schweiz. Die gemachten Aussagen müssen nicht mit der Meinung der Piratenpartei übereinstimmen. Wir garantieren, dass alle Bits und Bytes, die in diesem Podcast verwendet wurden, artgerecht gehalten wurden.